vom Lied her und vom Licht und Leben und vom Monats-, vom Halbjahresprogramm wisst ihr Bescheid. Es geht um die Quelle des Lebens. Ein Staubsaugervertreter kam auf seiner Verkaufstour zu einer abgelegenen Farm im Norden Kanadas und er wollte gleich demonstrieren, wie gut sein Gerät ist und hat also voll Eifer da einen Sack voll Staub und Schutt oder was immer auf den Teppich geschüttet und gesagt, und wenn mein Staubsauger das nicht alles aufsaugt, dann esse ich den Rest. Die Frau verschwand kurz in der Küche, kam wieder zurück, wollte ja wissen, was sie gemacht hat. Hat sie gesagt, ich habe einen Löffel geholt, wir haben nämlich keinen Strom. Es gibt also gute und schlechte Verkäufer. Der Unterschied ist ganz einfach. Ein guter Verkäufer, der will was verkaufen, was man braucht. Das heißt, er fängt mit den Bedürfnissen des Käufers an. Eben ein schlechter Verkäufer ist halt nur überzeugt von seinem Gerät oder was immer es ist, von der Qualität seines Produktes und will ihm das aufschwatzen, egal ob man es braucht oder nicht. Die ganze Werbung ist darauf aufgebaut, dass man auf Ideen kommt, was man vielleicht brauchen könnte, wo man überhaupt nie dran gedacht hat. Ein guter Verkäufer verkauft eigentlich kein Produkt, sondern ein guter Verkäufer verkauft eine Lösung. Niemand braucht einen Bohrer. Ich habe meinem Sohn gestern geholfen, da irgendeinen Ventilator zu montieren. Aber in Wirklichkeit haben wir nicht einen Bohrer gebraucht, sondern wir haben zwei Löcher in der Decke gebraucht. Aber Löcher kann man nicht kaufen und deswegen kauft man einen Bohrer, damit man die Löcher kriegt. Ganz deutlich ist das, würde ich sagen, bei Medikamenten. Niemand kauft ein Medikament, weil es gut ist oder weil es ein Sonderangebot ist, sondern man kauft ein Medikament nur, wenn man Schmerzen hat oder eine Krankheit hat, wo man davon ausgeht, dass dieses Medikament hilft. Deshalb ist es so schwer, in Österreich von Jesus zu reden, weil Jesus eben auch eine Lösung ist, in Anführungsstrichen. Er ist ja bekanntlich nur gekommen, um Sünder zu rufen, nicht die Gerechten, um Sünder zu retten. Aber wir haben halt sehr, sehr wenig Sünder in Österreich und deswegen können Sie mit Jesus nichts anfangen. Ich sage immer, es ist leichter auf dem Nordpol Kühlschränke zu verkaufen, als in Österreich von Jesus zu reden, weil eben kein Bedarf da ist oder Sie sehen den Bedarf nicht. Aber heute dürfen wir bei Jesus sehen. Das war zwar kein Verkäufer, aber Verkäufer könnten viel von ihm lernen. Wenn wir uns das Gespräch am Jakobsbrunnen anschauen, wo Jesus mit der Samariterin redet und ihr zuerst ihr wahres Bedürfnis zeigt und dann eben ein sagenhaftes, ein unglaubliches Angebot macht. Johannes in seinem Evangelium gibt uns ja immer wieder Dinge mit sieben Dingen. Bekanntesten sind wahrscheinlich die sieben Ich-Bin-Worte, die er hat. Wenn man seine großen Lehrreden anschaut, dann sind das auch sieben, die Johannes berichtet. Wahrscheinlich waren es mehr, aber er hat sich sieben ausgewählt. Oder ganz deutlich bei seinen sieben Zeichen, die er aufzählt. Und da sagt er dann sogar dazu, dass das nur eine Auswahl ist. In Kapitel 20 sagt er, dass Jesus natürlich noch viele andere Zeichen getan hat. Aber er hat eben diese sieben ausgewählt, damit Menschen zum Glauben an Jesus kommen. Und so ist es dann nicht überraschend, dass er jetzt auch bei diesem Gespräch mit der Samariterin siebenmal sie anspricht. Wir lesen in der Einleitung, dass Jesus durch Samarien reisen musste. Er war in Judäa und jetzt ging es nach Galiläa im Norden. Und Johannes sagt uns, er musste durch Samaria reisen. Nun, auf den ersten Blick stimmt das nicht genau, denn man muss nicht durch Samaria. Es ist zwar der kürzeste Weg, aber viele Juden sind über den Jordan und auf der Ostseite hoch oder am Ufer entlang vom Meer. Aber So Jesus musste geografisch gesehen nicht durch Samaria reisen, aber es scheint ein göttliches Musste zu sein. Eine Übersetzung sagt, er fühlte sich gedrängt, durch Samaria zu reisen, gedrängt vom Heiligen Geist. Unser Lehrer in der Bibelschule Brake, den ja manche auch von euch noch kennen, Onkel Ernie Klassen, hat ein Buch geschrieben, man trifft sich nie von ungefähr. Das war seine Überzeugung. Dass wenn zwei Menschen wo zusammenkommen, das hat immer Gott inszeniert. Und deswegen ist es immer eine Gelegenheit, das Evangelium weiter zu sagen. Einmal war er mit dem kanadischen Kennzeichen in den USA unterwegs und kam ein Polizeiwagen entgegen. Dann hat er umgedreht, ist ihm nachgefahren, hat ihn gestoppt. Und da ja, war natürlich interessant, er hatte ein kanadisches Kennzeichen, aber einen deutschen Pass, deutsches Führerschein. Und naja, wir wollten nur kontrollieren. Und dann hat er ihn gefragt, wieso kommen Sie auf die Idee? Er sagt, ja, weiß ich auch nicht. Ich hatte einfach auf einmal den Eindruck, ich sollte Sie, dann konnte ihm sagen, man trifft sich nie von ungefähr. Gott hat sie geschickt und er hat den Polizisten zu Jesus geführt. So haben wir also auch hier, man trifft sich nie von ungefähr. Das Gespräch, dieses Treffen am Jakobsbrunnen war von Gott geplant. Jesus musste durch Samaria reisen. Und wir sehen also dieses Gespräch dann in 7 Akten. Da haben wir zuerst den Aufhänger. Jesus eröffnet das Gespräch. Er kommt erschöpft von der langen Wanderung und setzt sich dort an den Brunnen. Es war um die Mittagszeit. Und eben kurz darauf kam eine samaritanische Frau, um Wasser zu holen. Und er macht den Anfang. Er redet sie an. Sie hätte ihn ja nie angeredet. Er redet sie an und mit ganz was Natürlichem bittet er sie, gib mir etwas zu trinken. Ich muss sagen, das ist oft mein größtes Problem, ist der Anfang. Wie steigt man ein? Da weiß ich nicht, ob man das üben kann. Wie gesagt, Onkel Ernie, der hatte immer einen Einstieg. Das war egal was. Ob er beim Friseur saß und den gefragt hat, was die meisten Haare sind, die er je geschnitten hat. Und dann hat er ihm von Absalom erzählt aus der Bibel. Und von Absalom ging es dann weiter zu Jesus. Das geht bei mir nicht so natürlich. Aber das ist hier gar nicht so ein harmloser Einstieg, wie es vielleicht jetzt für uns aussieht, wenn jemand durstig sitzt und nicht an das Wasser kann, weil der Brunnen tief ist, sondern das war viel mehr. Und das sehen wir auch gleich an der Reaktion, denn Jesus hatte sofort ihre Aufmerksamkeit. Warum? Wir lesen es in Vers 9. Überrascht fragte die Frau, wie kannst du mich um etwas zu trinken bitten? Du bist doch ein Jude und ich eine Samaritanerin. Und Johannes erklärt, die Juden vermeiden nämlich jeden Umgang mit Samaritanern. Das heißt, die Frau merkte sofort, also irgendwas stimmt hier nicht. Das ist nicht normal. Erstens redet kein Mann in der Öffentlichkeit eine Frau an damals. Zweitens, natürlich redet kein Jude mit einer Samariterin in diesem Fall. Noch dazu, Jesus war ein Rabbi, noch weniger. Aber das war vielleicht noch gar nicht alles, sondern Johannes erklärt uns hier, dass sie vermeiden jeden Umgang mit Samaritanern. So sagen die meisten Übersetzungen das. Aber das Wort heißt eigentlich noch was anderes. Und eine Fußnote habe ich gefunden in der Einheitsübersetzung und dann in einer englischen auch, die das deutlicher macht, was gemeint ist. Die Juden benutzen nämlich nicht dieselben Gefäße wie die Samariter. Das Wort dort ist wörtlich zusammen benutzen. Das heißt, Jesus bittet sie um Wasser. Und das muss sie ihm ja in diesem Krug geben. Und für die Juden, das wäre also, damit hätten sie sich verunreinigt. Und von daher gesehen war das völlig unverständlich für diese Frau. Das heißt, Jesus hatte wirklich ihre Aufmerksamkeit. Und so, sie fragt ihn also, wie kommt das? Und Jesus macht ihr ein Angebot. Er sagt in Vers 10, wenn du wüsstest, welche Gabe Gott für dich bereithält und wer es ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Das war ein Angebot, dass er ihr macht und dass sie lebendiges Wasser haben kann. Aber er sagt, wenn du wüsstest, erstens, wer ich bin und zweitens, was für eine Gabe ich bereit habe. Die Leute sind nicht so bereit, einfach irgendetwas anzunehmen. Ich habe es nicht probiert, aber ich kann mir gut vorstellen, wenn man sich auf die Straße stellt, in der Fußgängerzone und 500-Euro-Scheine verteilt, dass die meisten sie gar nicht nehmen. Warum? Weil sie nicht wissen, dass es ein echter 500-Euro-Schein ist, solange es die noch gibt. Und naja, von mir würden sie es vielleicht auch nicht nehmen, aber wenn das hier ein bekannter Multimillionär wäre, der die verteilt, dann würden sie es wahrscheinlich schon eher nehmen. Aber diese Frau zu diesem Zeitpunkt wusste noch nicht, wer Jesus ist. Und wie wir sehen an ihrer Reaktion dann, sie hatte noch keine Ahnung, was diese Gabe ist, die Jesus bereithält. Schon im Alten Testament sagt Gott durch Jesaja was Ähnliches, und da wird wieder deutlich, dass Jesus Gott ist, denn er sagt das Gleiche. Ihr habt Durst, kommt her, hier gibt es Wasser. Und wer, auch wer kein Geld hat, kann kommen. Also ein kostenloses Angebot, ein Geschenk. Zu diesem Zeitpunkt wusste sie also nur, dass Jesus ein Jude ist. Aber jetzt fing sie an zu ahnen, dass Jesus vielleicht größer ist als Jakob. Und deswegen fragt sie, Herr, du hast doch nichts, womit du Wasser schöpfen kannst, und der Brunnen ist tief. Woher willst du denn das Quellwasser haben? Bist du etwa größer als unser Stammvater Jakob, der uns diesen Brunnen hinterließ? Kannst du uns besseres Wasser geben als das, was er mit seinen Söhnen und seinen Herden trank? Ich habe gelesen, dass das angeblich der tiefste Brunnen im Vorderen Orient ist. Ich konnte es dann nirgends, keine Bestätigung finden, ob es wirklich so ist, aber es ist auch nicht so entscheidend. Und es geht um lebendiges Wasser. Das heißt, es ist nicht abgestandenes Wasser, sondern das war ein artesischer Brunnen, wo also frisches Wasser immer drin gesprudelt ist. Aber ja, der Brunnen ist sehr, sehr tief. Und ohne ein Schöpfgefäß kann man natürlich nicht an das Wasser. So, es geht um dieses frische Wasser. Aber offensichtlich eben hat sie es immer noch falsch verstanden. Sie hat noch nicht verstanden, wovon Jesus eigentlich wirklich redet. Und deswegen muss Jesus ein bisschen mehr erklären. Und er sagt ihr, jeder, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder durstig werden. Wer aber von dem Wasser trinkt, das ich ihm geben werde, wird niemals mehr Durst bekommen. Das Wasser, das ich ihm gebe, wird in ihm eine Quelle werden, aus der Wasser für das ewige Leben sprudelt. Ganz nebenbei, da haben wir wieder die Zahl 7-mal. Er sagt, er wird niemals mehr Durst bekommen. 7-mal im Johannesevangelium sagt Jesus dieses niemals. Nie mehr Durst, nie mehr Hunger, nie mehr den Tod sehen, nie mehr sterben und so weiter. Ob das Absicht ist oder nicht, ist egal. Aber es ist faszinierend zu sehen, wie viel Schätze verborgen sind oder wie durchdacht selbst so ein Evangelium ist, dass der sich nicht einfach hingesetzt hat und geschrieben hat, was ihm eingefallen ist. Und natürlich, dass es auch inspiriert ist vom Heiligen Geist. Und Jesus sagt also ganz klar, ist logisch, das hat sie auch verstanden, die Frau, wer von dem Wasser trinkt, der wird wieder durstig, der muss wiederkommen. Aber hinter diesem ganzen Aussagen steht natürlich auch eine Symbolik, dass eben Jesus ja nicht nur von diesem Wasser redet und von lebendigem Wasser aus einer Quelle, sondern es geht um viel mehr. Es geht auch hier um diesen Kontrast zwischen dem Wasser, das die Welt bieten kann, und dem Wasser, das Gott bietet. Das Wasser dieser Welt ist Salzwasser. Da wird man nie gesättigt, da wird man nie genug trinken können. Im Gegenteil, man wird immer noch mehr Durst bekommen. Wenn man an Geld denkt, an Macht denkt, an Vergnügen denkt, kommt nie der Punkt, wo Leute sagen, so, jetzt bin ich gesättigt, jetzt habe ich alles, was ich brauche, jetzt brauche ich nicht mehr kommen. Nein, das Gegenteil macht immer noch Durst auf mehr. Aber das Wasser, das Jesus bietet, das stillt wirklich den Durst. Und drei Kapitel später bei dem großen Fest greift er das Thema nochmal auf und sagt, wenn jemand Durst hat, dann soll er zu mir kommen und trinken. Wenn jemand an mich glaubt, werden Ströme von lebendigem Wasser aus seinem Inneren fließen, so wie es die Schrift sagt. Er meinte damit den Heiligen Geist, den die erhalten sollten, die an ihn glauben würden. Also nicht nur unser Durst wird gestillt, sondern wir werden zu einer Quelle. Auch das war schon im Alten Testament vorhergesagt, in Jesaja 58, wo Gott sagt, ich, der Herr, werde euch immer und überall führen, auch im dürren Land werde ich euch satt machen und euch meine Kraft geben. Ihr werdet wie ein Garten sein, der immer genug Wasser hat und wie eine Quelle, die niemals versiegt. Nun, wie gesagt, die Aufmerksamkeit dieser Frau hatte Jesus schon. Und jetzt wurde es mehr als Aufmerksamkeit, denn jetzt hatte sie natürlich ein Anliegen. Von dem Wasser wollte sie. Herr, gib mir dieses Wasser, bat die Frau. Dann werde ich keinen Durst mehr haben und muss nicht mehr zum Wasser holen kommen. Sie denkt natürlich immer noch von dem natürlichen Wasser. Aber Jesus hat hier einen wunden Punkt in ihrem Leben berührt. Denn das Normale ist natürlich, dass die Frauen in der Früh oder am Abend Wasser holen. Und zwar gemeinsam, nicht alleine. Dass diese Frau zum Mittag alleine kommt, das spricht Bände. Das ist also klar, was da dahinter steckt, wie wir es dann gleich noch sehen werden. In solchen Gebieten ist der Brunnen ein wichtiger Faktor. Dort treffen sich die Frauen, dort wird vieles besprochen, dort werden, ich denke an ein Beispiel aus Afrika, wo Entwicklungshelfer in jedem Dorf einen Brunnen gegraben haben, damit die Leute eben nicht mehr 2 Kilometer gehen müssen zu einem gemeinsamen Brunnen. Und das Ergebnis war ja fast ein Stammeskrieg. Warum? Ja, weil dort an diesem Brunnen, da wurden Ehen geschlossen, da wurden Probleme gelöst, da wurde alles besprochen. Und nachdem jetzt jedes Dorf zu Hause geblieben ist, gab es Riesenprobleme. Also das ist ein sozialer Treffpunkt, so ein Brunnen. Und die Frau geht alleine dahin. Warum? Weil sie eben eine Ausgestoßene ist. Und von da gesehen war sie hoch interessiert an diesem Angebot. Wasser, wo sie nicht mehr zum Brunnen kommen muss. Und sie wollte also das, was Jesus hier geben kann. Aber Jesus macht eine Auflage. Er sagt in Vers 16, geh und hole deinen Mann. Da muss man denken, ja, was hat das jetzt damit zu tun? Die redet die ganze Zeit von Wasser und die Frau möchte das Wasser, dann gib's ihr doch. Und auf einmal wechselt er anscheinend das Thema und sagt, sie soll ihren Mann holen. Ganz einfach. Jesus gibt sein lebendiges Wasser in kein schmutziges Gefäß. Und deswegen muss er hier dieses Thema aufgreifen. Ehe Jesus das Wasser geben kann, muss das Gefäß gereinigt werden. Dann muss es Sündenerkenntnis und Sündenbekenntnis geben. Und da sieht man, dass manche Bekehrungen, von denen wir so heutzutage vielleicht mitkriegen, sind eigentlich keine Bekehrungen. Denn das sind Leute, die eben nur das Wasser wollen, aber nicht bereit sind, vorher die Auflage zu erfüllen, vorher ihre Sünden zu bekennen und einzugestehen. Und das ist nicht angenehm, wenn Gott uns unsere Sünde zeigt. Und so haben wir natürlich auch bei der Frau sofort die Reaktion, die Ausflucht, ganz kurz und bündig, ich habe keinen Mann, entgegnete die Frau. Nun, das war eine Halbwahrheit. Denn Jesus gibt ihr dann recht, aber Jesus geht eben weiter. Er ist damit nicht zufrieden, sondern er muss die ganze Wahrheit aufdecken. Und so sagt er dann in Vers 17, das ist richtig. Du hast keinen Mann. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Etwas Wahres, nicht alles. Nicht die ganze Wahrheit, die er hier gesagt hat. Bei diesem Vers fällt mir immer eine Geschichte ein, die Pfarrer Max Monski in Prag erzählt hat. Er war 92, ich habe jetzt nachgeschaut, ein Jahr später ist er gestorben. Und dort hat er erzählt, dass er zur Hochzeit seiner Tochter nicht dabei sein konnte. Und so hat er nur ein Telegramm damals geschickt, nur mit einer Bibelstelle. Und die Bibelstelle war sehr passend zu einer Hochzeit, 1. Johannes 4,18. In der Liebe gibt es keine Furcht, denn Gottes vollkommene Liebe vertreibt jede Angst. Und man musste ja pro Wort zahlen, von daher gesehen hat er nicht den Vers ausgeschrieben, sondern eben nur 1. Johannes 4,18. Das Problem war, der Beamte, der Postbote, kannte wohl die Bibel nicht so gut und hat die 1 aus 1. Johannes übersehen. Und so kam also das Telegramm vor der Hochzeit und die Braut lief freudig. Papa hat ein Telegramm geschickt und lief also zur Bibel, um Johannes 4, Vers 18 aufzuschlagen. 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Da hast du etwas Wahres gesagt. Ich glaube, da war dann ein bisschen Erklärung bedarf für ihren Bräutigam, dass der Vater hier offensichtlich was wusste, was er nicht wusste. Nun, wir wissen in Wirklichkeit nicht, was mit diesen Männern gewesen ist. Rein theoretisch könnten die alle gestorben sein und dass sie Witwe geworden ist. Aber es deutet schon einiges darauf hin, dass es vermutlich, dass sie geschieden waren, dass diese Männer sie alle weggeschickt haben. Und das war also ihr großes Problem. Aber eben der, den sie jetzt hatte, mit dem hat sie nur zusammengelebt. Den hat sie schon gar nicht mehr geheiratet. Nun, das war damals völlig unakzeptabel. Und deswegen war klar, dass sie völlig gemieden worden ist vom ganzen Dorf. Ganz nebenbei, heute ist das natürlich sehr akzeptabel, das ist ja fast das Normale. Man muss es schon fast eher umgekehrt erklären, wenn man heiratet, ehe man ein paar Kinder hat. Ich habe am Freitag von jemand gehört, der nach 20 Jahren Zusammenleben und 2 Kindern jetzt heiratet. Also das ist in unserer Gesellschaft normal, aber es ist nach wie vor Sünde. Abtreibung ist auch normal. Und kein Christ kommt auf die Idee zu sagen, naja, weil die das alle machen, machen wir das auch. Und so gilt es also auch hier. Es war also Sünde in ihrem Leben, die Jesus damit aufdeckt. Und Jesus ist so barmherzig. Er deckt nicht alle Sünde auf. Er deckt diese Sünde auf. Ich denke zurück, wie ich mich bekehrt habe. Bei mir hat er als erstes aufgedeckt, dass ich vorher öfter mal was in Geschäften mitgehen habe lassen. Eigentlich mehr aus Jux oder aus, ja, dass man ein bisschen Spannung hat. Nicht, weil ich es gebraucht habe. So bei jedem macht er das was anderes. Aber er überführt uns, der Heilige Geist überführt uns von Sünde. Denn wenn wir keine Sünde sehen, dann brauchen wir keinen Erlöser. Und deswegen ist das absolut notwendig, dass also auch diese Frau hier erkennt und zugibt, dass da etwas nicht stimmt in ihrem Leben. Nun, aber wie gesagt, es ist nicht angenehm. Und von da gesehen hat sie sofort eine Ablenkung parat. Und sie sagt, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Sie nimmt zu in ihrer Erkenntnis. Am Anfang hat sie nur gewusst, das ist ein Jude. Dann hat sie gemerkt, oh, der ist größer als Jakob. Jetzt ist sie schon so weit, dass sie sagt, oh, du, ich habe es hier mit einem Propheten zu tun. Und dann kann man natürlich ein theologisches Thema anschneiden. Unsere Vorfahren haben Gott auf diesem Berg hier angebetet. Ihr Juden aber sagt, dass nur in Jerusalem der Ort ist, wo man Gott anbeten darf. Zugegeben, es ist nicht ganz klar, ob das jetzt nur ein Ablenkungsmanöver ist oder ob das einfach eine echte Frage war, die sie schon lange beschäftigt hat. Aber ist jetzt gar nicht so wichtig, dass sie eben dieses Thema jetzt anschneidet. Und so geht Jesus auch darauf ein und gibt eine Ankündigung. Er sagt nämlich, es kommt die Zeit, ist noch nicht, aber es kommt, wo ihr den Vater weder auf diesem Berg, das ist der Berg Gerizim, noch in Jerusalem anbeten werdet. Und ein paar Verse weiter noch, es wird die Zeit kommen, und sie hat sogar schon angefangen, wo die wahren Anbeter den Vater anbeten, weil sie von seinem Geist erfüllt sind und die Wahrheit erkannt haben. Von solchen Menschen will der Vater angebetet werden. Und dann weckt Jesus etwas Geistliches in ihr. Jetzt ist sie weg vom natürlichen Wasser. Und jetzt fällt ihr was ein, was sie wohl irgendwann in der Kinderstunde gelernt hat. Und diese Aussicht, die Gott vor ihnen vorgestellt hat. Sie sagt, ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn er kommt, wird er uns alles verkündigen. Die Samariter haben ja nicht das ganze Alte Testament akzeptiert. Sie haben nur die 5 Bücher Mose als Gottes Wort angesehen. Aber die kannten sie dann dafür natürlich auch sehr gut. Und so wusste diese Samariterin mit ziemlicher Sicherheit, was in 5. Mose 18 steht, wo Gott zu Mose sagt, ich will einen Propheten wie dich einsetzen, den ich aus ihrem Volk erwähle. Diesen Propheten werde ich meine Worte in den Mund legen und er wird dem Volk alles sagen, was ich ihm auftrage. Also darauf bezieht sich die Frau, dass wenn der Messias kommt, dann wird er uns alles verkündigen. Und jetzt ist sie also beim eigentlichen Thema angekommen und jetzt kann Jesus das ganze Gespräch, das ganze Geheimnis auflösen und kann kurz und bündig zu ihr sagen, du sprichst mit ihm, ich bin es. Jesus offenbart sich einer Samariterin, einer Ehebrecherin, einer Ausgestoßenen, als erstes hier, dass er der Messias ist. Er ist eben nicht nur ein Prophet wie Mose, wie es in 5. Mose 18 heißt, sondern er ist eben noch viel mehr. Der Hebräerbrief greift das dann auf und sagt, wie der Erbauer eines Hauses mehr geehrt wird als das Haus selbst, so verdient Jesus viel größere Ehre als Mose. Jesus hat dieser Frau geholfen er ist ein Jude, er ist größer als Jakob, er ist ein Prophet, und jetzt endlich zu erkennen, er ist der Messias. Und hier hört das Gespräch auf. Jesus hat 7-mal mit ihr geredet, sie hat nur 6-mal mit ihm geredet. Aber man sieht trotzdem noch die Auswirkung. Denn sie sagt zwar, oder Johannes berichtet uns nicht, dass sie zu Jesus noch etwas sagt, aber sie tut etwas. Sie ließ ihren Wasserkrug neben dem Brunnen stehen. Warum berichtet uns Johannes das? Was ist da so wichtig daran, dass sie den Wasserkrug nicht mitgenommen hat? Sie ist gekommen, um Wasser zu holen. Jetzt lässt sie einfach den Krug stehen. Das heißt, sie muss irgendwann wiederkommen und den Krug wieder holen, denn sie wird ihn ja nach wie vor brauchen. Nun, sie lässt ihn also absichtlich stehen, offensichtlich. Also es ist nicht, dass sie ihn vergessen hat in ihrer Aufregung, sondern es steht eben, sie ließ ihn stehen. Ich denke, dass auch das eine symbolische Bedeutung hat. Das ist die Frage an uns, was müssen wir stehen lassen? Bei Jesus hat sie ihn stehen gelassen, neben dem Brunnen. Vielleicht müssen wir auch manchmal was stehen lassen, was wir bisher gebraucht haben, um unseren Durst zu stillen. Und sie ließ ihn stehen und sie ging in den Ort und verkündete den Leuten, da ist einer, der mir alles auf den Kopf zugesagt hat, was ich getan habe. Kommt mit und seht ihn euch an. Vielleicht ist er dem Messias. Philippus kommt zu seinem Bruder Nathanael und sagt, wir haben den Messias gefunden. Ich denke, sie hat auch gewusst, dass sie den Messias gefunden hat. Aber als eine Ausgestoßene hat sie es ein bisschen vorsichtiger formuliert. Aber sie hat gehandelt. Sie hat Jesus erkannt als ihren Messias und das hat sie weitergegeben. Das ist das Zeichen einer wahren Bekehrung. Das kann man nicht für sich behalten. Ich bin dankbar, dass der Jugendleiter damals in Linz der mich um Mitternacht am Freitagabend zu Jesus geführt hat, darauf bestanden hat, dass ich das gleich weitersage. Er hat mich nach Hause begleitet, war vielleicht 20 Minuten zu Fuß, und gegenüber hat Adi Matulic, den wahrscheinlich auch manche kennen, gewohnt, und den haben wir dann um 12:30 aus der Nacht, in der Nacht aus dem Bett geläutet, um ihm gleich die frohe Botschaft zu sagen, ich habe mich bekehrt. Und am nächsten Tag war Jugendstunde, und dann musste ich es gleich in der Jugendstunde allen erzählen. Das Problem war, dass mein ungläubiger Freund dann auch da war, aber das war hilfreich, wenn man das macht. Römer sagt, wenn du mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist, und wenn du in deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Denn durch den Glauben in deinem Herzen wirst du vor Gott gerecht. Und durch das Bekenntnis deines Mundes wirst du gerettet. Die zwei gehören zusammen. Ein geheimer Glaube im Herzen ist nicht der Glaube, von dem die Bibel redet. Wie gesagt, Jesus war kein Verkäufer. Und er gibt auch hier kein billiges Werbegeschenk, sondern er gibt ein Geschenk, das ihn das Leben gekostet hat. Und das ist ein Geschenk, das eben unsere wahren Bedürfnisse stillt. Den echten Durst, den jeder Mensch hat. Diese echte Sehnsucht nach Ewigkeit, nach Gemeinschaft mit diesem Gott. Und das ist das Angebot, das Jesus der Samariterin macht, aber das Gott allen Menschen macht. Er schließt seine 66 Bücher, die wir die Bibel nennen, er schließt das mit dieser Einladung. Der Geist Gottes und die Braut rufen, komm. Und wer es hört, soll in den Ruf mit einstimmen, komm. Und wer Durst hat, der komme. Wer will, der trinke vom Wasser des Lebens. Er bekommt es umsonst. Wir wollen kurz im Stillen darauf Antwort geben und ich schließe dann mit Gebet. Herr, wir danken dir, dass du uns durch und durch kennst, dass du unsere tiefsten Bedürfnisse kennst, dass du nicht gekommen bist, um irgendwelche oberflächlichen Dinge zu lösen, sondern das Entscheidendste in unserem Leben, dass dieser Durst gestillt wird. Wir danken dir, dass du uns dafür reinigst, damit du uns dieses lebendige Wasser geben kannst, das in uns eine Quelle wird, und das dann fließt und zu anderen geht. So bitten wir dich, dass du uns immer wieder neu zeigst und uns überführst von unserer Sünde, dass wir uns reinigen lassen, damit wir ein gereinigtes Gefäß sind und das für andere zum Segen werden kann. Und Herr, wenn jemand hier ist, der dieses lebendige Wasser noch nicht bekommen hat, noch nicht getrunken hat, dann bitten wir dich, dass du auch da ihn Schritt für Schritt dahin führst, wie die Samariterin, dass er dich erkennt, dass sie dich erkennt und dass sie diese wunderbare Gabe erkennt und dann annimmt zu deiner Ehre. Amen.